Hi, hier ist Martha von Horizons. Ihr hört Pommes Gabel, den Podcast von powermetal.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pommes Gabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich bin Pia und wie ihr gerade schon gehört habt, bin ich nicht allein in dieser Folge. Bei mir ist nämlich Martha von der Band Horizons. Hallo Martha.
Hallo.
Und wir sprechen heute nicht über ihre Band, sondern über ihr Instrument. Denn Martha spielt Bass und wir haben ja schon eine Folge zum Thema Schlagzeug veröffentlicht. Und ich bin mir sicher, über den Bass gibt es genauso viel zu erzählen und zu lernen. Deswegen will ich jetzt mal ein bisschen erfahren, was es beim Bass so zu beachten gibt, wie man das überhaupt lernt. Und wir kommen bestimmt noch auf ganz viele Themen, die ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm habe. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Deswegen gleich, Martha, an dich die erste Frage. Was hat dich überhaupt dazu motiviert, Bass zu spielen? Also wie kommt man auf die Idee, ich möchte Bassistin werden?
Ja, also im Prinzip, für mich ist der Bass einfach so ein super cooles, grooviges Instrument. Also ich liebe das einfach, wenn man diese tiefen Frequenzen so im kompletten Körper spürt eigentlich. Also es kommt nicht nur so an die Ohren, sondern so, weißt du, da vibriert einfach so alles. Ja, das war für mich eigentlich so eine gefühlstechnische Entscheidung. Und ja, dann habe ich quasi geguckt, wie ich da am schnellsten irgendwie drankomme. Und ja, dann habe ich das einfach gemacht.
Ja, Bass kann schon ordentlich Wumms machen. Ich erinnere mich auch, ich habe mal auf einem Festival irgendeine Black-Metal-Band gesehen und da hatte ich fast Magenschmerzen, weil das so tief gewummert hat.
Also das war schon krass, ja.
Und wie lernt man Bass? Also wie fängt man da eigentlich an, das zu lernen?
Bass ist zum Beispiel anders als die Gitarre im Prinzip. Also die Saiten sind ja schon mal sehr viel dicker. Das heißt zum Beispiel, um das zu greifen, braucht man sehr viel mehr Fingerkraft tatsächlich. Und da das Griffbrett ja auch ein bisschen weiter ist, die Bünde liegen weiter auseinander, muss man die Finger auch sehr weit spreizen. Genau, also das muss man quasi dann, wenn man Rechtshänder ist, mit der linken Hand tun und dann muss man quasi die Saiten ja zupfen mit der rechten Hand. So fängt man dann im Prinzip einfach erstmal an, so diese Handkoordination, das irgendwie gleichzeitig hinzukriegen, dass man so einen Ton links sauber greift und rechts dann quasi im richtigen Moment, wenn man es denn machen soll, auch so zupft und das Ganze dann natürlich auch möglichst gleichmäßig. Also wenn man rechts mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger halt so im Wechselschlag zupft, dass es halt so relativ konsistent klingt. Also das ist quasi so das allererste, was man mal irgendwie hinkriegen muss und wahrscheinlich auch so die größte Hürde. Genau, ansonsten kann man sich beim E-Bass-Spielen auch so ein bisschen aussuchen, wie tief man da theoretisch einsteigen möchte, ne? Also ob man jetzt den Bassschlüssel lernt oder ob man einfach irgendwie mit Tabs weiterspielt, das ist natürlich ja ein großer Unterschied. Dauert dann natürlich auch länger, aber genau, also ich habe auch am Anfang, also ich habe den Bassschlüssel so auch selber im Unterricht nie gelernt. Den habe ich mir dann halt so theoretisch irgendwann mal, weil ich einfach wissen wollte, was denn jetzt damit auf sich hat, einfach dann mal angeguckt. Aber ansonsten am Anfang einfach erstmal Handkoordination irgendwie hinkriegen.
Machst du noch so Training, um die Finger zu stärken oder hast du das am Anfang gemacht?
Ja, also da gibt's auch, genau wie für, wenn man Gitarre spielt, gibt's halt tatsächlich so kleine Dinger, wo du so jeden einzelnen Finger wirklich so der Reihe nach draufdrücken kannst, ganz symmetrisch. Aber ja, im Zweifelsfall spielen. Also da kommt man nicht drum rum. Also dann denke ich mir auch immer, okay, bevor man irgendwie an so ein Gerät geht, kann man sich auch dann immer einfach den Bass nehmen. Und ja, also da gibt's so viele verschiedene Variationen, wie man da was üben kann. Also da wird einem auf jeden Fall auch nicht langweilig.
Okay. Und entwickelt man schnell Hornhaut?
Ja, also ich muss sagen, ich hatte auch Gott sei Dank nie diese total krasse Blasenphase. Also ne, es gibt ja viele Menschen, die kriegen vom Bassspielen einfach echt Blasen. Es tut einfach echt weh. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie genetisch ein bisschen Glück hatte oder was mit meiner Haut da ist, aber ich habe einfach sehr schnell Hornhaut gekriegt und dann war es eigentlich damit auch gegessen. Da war ich ganz glücklich.
Okay. Spielt man denn auch am Anfang schon so kleine Songs? Also Bass ist ja so ein klassisches Rhythmusinstrument, wenn man jetzt von außen drauf schaut als Nicht-MusikerIn. Also gibt's da, hat man da so kleine Songs, die man auch am Anfang schon spielt?
Ja, also ich glaube, es hängt auch so ein bisschen von der Person ab, die einem das beibringt. Mein Lehrer damals, für den war das halt sehr wichtig, dass ich auch Songs spiele, die ich selber cool finde. Da habe ich ihm so ein paar Vorschläge gemacht. Damals war sehr viel Green Day dabei. Genau, das habe ich halt am Anfang irgendwie viel gespielt. Also halt viele Songs, wo man irgendwie tatsächlich dann nur den Grundton vom Akkord irgendwie spielen muss, wo dann noch so ein bisschen Rhythmusvarietät irgendwie dabei ist. Doch, also ich hab relativ früh angefangen, dann auch Songs zu spielen. Ich glaube, so nach einem halben Jahr oder so. Ja, ungefähr.
Klingt jetzt aber doch nach einer recht langen Zeit, die man da mit den Grundarten verbringt.
Also ich glaube, es ist halt auch ein Riesenunterschied, ob man ein Instrument so als Kind lernt. Und so, ne, da hat man ja auch alles andere zu tun, als jetzt irgendwie hier jeden Tag regelmäßig zu üben. Oder wenn man jetzt irgendwie nicht gerade Eltern hat, die da besonders hinterher sind oder so, ne, dass man da jeden Tag sein Instrument übt, vor allem wenn es jetzt halt so ein Instrument ist, was man sich selber ausgesucht hat, was die Eltern nicht irgendwie vorgeschlagen haben oder so. Und ja, ich muss halt auch einfach sagen, ich hatte damals auch anderes zu tun, als so super kontinuierlich regelmäßig dann mein Instrument zu spielen. Also das kam halt sehr viel mehr dann mit der ersten Band, wo ich halt dann ja natürlich auch die Songs lernen musste und wo ich halt irgendwie gemerkt habe, so okay, das kann ich nicht gut greifen, dann muss ich auch nochmal an die technische Seite irgendwie ran.
Und wenn du Songs spielst, also ich habe mal 2 Songs ausprobiert, auf dem Bass zu spielen, und das war von Blink-182, glaube ich, I Miss You. Das hat noch relativ viel Spaß gemacht, weil es auch recht variabel ist.
Schöner Song, den magst du gerne.
Und dann habe ich mich an Children of Bodom Towards Dead End probiert und war dann
okay.
Also ich war dann fertig mit den Tabs und der Song ging aber noch 2/3 und dann dachte ich so, ups, das ist ja viel langsamer und irgendwie war das ein bisschen weird, fand ich. Also was, also gibt es da irgendwie, oder ich frage mal anders, spielst du, wenn du so übst oder wenn du einfach ein bisschen vor dich hinspielen willst, dann auch tatsächlich Metal oder ist der Bass da tatsächlich einfacher als in anderen Spielrichtungen?
Also prinzipiell, wenn ich übe, also ich spiele halt super viel Arpeggios und ich spiele eigentlich, also nachdem ich mich halt so ein bisschen warm gemacht habe mit Tonleitern oder so, spiele ich immer die schwierigsten Stellen aus allen unseren Songs. Und wenn ich so das Gefühl habe, so, okay, die waren alle ganz okay. Genau, dann spiele ich halt aber auch immer irgendwie ganze Songs und genau neue Songs. Die muss man natürlich auch dann am meisten irgendwie üben, aber ja, so zwischendurch spiele ich dann auch einfach irgendwie Songs, auf die ich Bock habe oder wo ich so zwischendurch mal gehört habe, so, oh, das ist ja eine coole Bassline, so, das will ich dann mal irgendwie nachspielen oder weiß nicht, irgendwelche Klassiker, wo ich dann nochmal gucke, dass ich die einfach auch mal wieder spiele. Ich glaube, so mein letztes Projekt war, oh, vielleicht kennst du noch die Roadrunner United?
Ja.
Ja, ich liebe diese Platte einfach immer noch und ich habe hier angefangen, den Road Song quasi alle Melodien mit Gitarre von der Gitarre und alle einfach dann auf dem Bass zu spielen. Dazu wollte ich dann auch noch irgendwann mal ein bisschen singen, wenn ich lustig bin. Und genau, das Ganze wollte ich irgendwann mal, so ist so ein kleines Projekt dann mit der Loopstation, tatsächlich mal ausprobieren. Also so immer eine Melodie einspielen, dann auf den Knopf drücken und dann wird die wieder abgespielt und du kannst quasi die nächste da drüber spielen.
Du hast gerade schon gesagt, dass du so nach einem halben Jahr die ersten Songs gespielt hast. Wie geht's denn dann weiter? Also wie steigert man sich danach weiter?
Also im Prinzip, es gibt ja auch super viele verschiedene Rhythmen, die man so können sollte. Das gab's auch, glaube ich, in der Schlagzeugfolge schon ein bisschen. Also man kann ja zum Beispiel auch super unterschiedlich betonen. Das ist ja auch das, was so den Groove beim Bass ausmacht, wo betont man denn jetzt? Da gibt es natürlich auch so Standardbetonung oder so, aber dass man halt zum Beispiel beim Üben, weiß nicht, du spielst einfach einen Viervierteltakt und betonst aber jeden Takt abwechselnd die 1, dann betonst du das nächste Mal die 2, dann die 3, dann die 4, dann machst du das Ganze wieder rückwärts, also im Prinzip auch so, ja, so Koordinationssachen, damit du das halt, wenn du das irgendwann mal in einem Song spielst, du da auch quasi so mit der Betonung auch einfach so ein bisschen dich selber reinbringen kannst, wenn du auf eine Band hast und eigene Songs schreibst. Genau, dass du halt nicht irgendwie dann, ne, immer die 1 und die 3 betonst oder so. Das ist dann auch irgendwann nicht mehr so spannend.
Ja, das stimmt.
Ja, natürlich Geschwindigkeit, ne? Also ich konnte jetzt am Anfang auch irgendwie keine sauberen 16, geschweige denn 32 mit Fingern zupfen oder so. Da kann man sich natürlich auch noch aussuchen, ob man lernen möchte, mit Plektrum zu spielen oder nicht. Das habe ich persönlich sehr lange vor mir hergeschoben, weil ich es einfach auch nicht gebraucht habe. So, ne? Also so zwischendurch beim Recording irgendwie habe ich dann gemerkt, okay, es würde jetzt schon ganz, ganz cool klingen eigentlich, wenn man den Part dann irgendwie mit Fleck spielt. Und dann habe ich das halt gemacht und dann ist mir halt auch, weiß nicht, auch viel später noch aufgefallen, ja, okay, ich könnte mal wieder ein bisschen an meiner Plektechnik feilen. Also ich spiele tatsächlich signifikant besser mit den Fingern als mit dem
Blick. Ja, das hatte ich auch noch für später auf dem Zettel. Was macht das überhaupt für einen Unterschied, ob ich mit den Händen, also mit den Fingern oder mit dem Plektron spiele?
Böse Zungen würden behaupten, ja, die Gitarristen, die zum Bass spielen degradiert wurden oder so, die können halt nicht mit Fingern spielen, deswegen spielen die mit Fleck. Aber genau, also eigentlich ist es einfach wirklich der Unterschied, wie es klingt. Ne? Also wenn du mit den Fingern spielst, hast du so einen smoothen, weichen Sound, so mit unteren Mitten und auch viel Bass. Das klingt sehr, sehr druckvoll auch. Und genau, mit Fleck, das ist halt, ne, so ein bisschen härter, aggressiver vom Sound.
Um euch den Unterschied zwischen Zupfen und Plektrum zu zeigen, kommen jetzt zwei Beispiele. Das erste ist gezupft, das zweite ist mit Fleck.
Bekannte Bassisten, die mit Plek spielen, wenn ich zum Beispiel Paul McCartney, ne, von den Beatles oder Roger Waters von Pink Floyd, John Paul Jones von Led Zeppelin, die spielen mit Plek, aber ich finde, die hat man nie so krass im Gedächtnis wie Leute, die halt so Fingerstyle spielen. Ne? Also zum Beispiel Flea von Red Hot Chili Peppers, den hat man ja direkt im Kopf, wie er dann über diese simplen Songs diese super fancy, coolen Basslines da irgendwie nudeln, ne? Oder ja, weiß nicht, John Deacon von Queen oder hier für unsere Pop-Metal-Fans, John Young von Dream Theater, ne? Der spielt ja auch mit der Finger. Das ist ja total virtuos. Ja. Das ist so ein bisschen, was man möchte, aber ich finde halt, man sollte beides zumindest irgendwie können. Und ja, persönlich finde ich es halt echt dann schöner, mit Fingern zu spielen. Und ich finde, so sollte man es im Prinzip auch anfangen zu lernen.
Erstmal würde ich behaupten, man hört es auch, ob jemand mit den Fingern spielt oder mit einem Plektrum. Mhm. Und was du gerade gesagt hast, ein Metal-Bassist, ich glaube, es war auch der von Schön auf Bodom, hat mal gesagt, dass er auch diesen metallischeren Klang dadurch hat. Also dadurch, dass es dann nicht mehr so organisch, sondern ein bisschen kälter klingt, passt es zu deren Musik dann letzten Endes besser, wenn er mit Plektron spielt. Aber ja, ich muss dazu sagen, er ist auch eben klassisch von der Gitarre zum Bass gewechselt worden.
Aha.
Und es war ganz lustig. Jetzt hat er eine neue Band, in der er dann aber mit den Fingern spielt. Und das musste er echt erstmal lernen. Und er hat auch mal gesagt, er konnte mit dem Plekt viel schneller spielen als mit den Fingern.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Übungssache. Das geht einfacher, wenn man es halt mit dem Plek macht. Aber wie gesagt, dann klingt es halt anders. Aber genau, ich finde auch immer 32 kann man auch mit den Fingern spielen.
Okay.
Oder Triolen mit drei Fingern, das mache ich hin und wieder auch weil es ziemlich cool aussieht. Genau, das muss man aber üben, sonst wenn man es live macht und es vorher nicht gut geübt hat, das fällt auf.
Nimmst du dann den Ringfinger dazu oder welchen?
Ja, genau. Da muss man dann den Mittelfinger so ein bisschen runder machen, damit die alle so ungefähr auf der gleichen Höhe sind.
Ja, dann muss man auch in der Lage sein, seinen Ringfinger zu beherrschen. Du hast eben schon angesprochen, dass du dir die Bassnoten mal selbst beigebracht bzw. angeschaut hast und dass du vorher mit Tabs gespielt hast. Also erstmal die Frage, sind das die gleichen Tabs wie bei einer Gitarre oder sind das andere? Und dann, wie sehen die Noten beim Bass aus?
Also im Prinzip sind es die gleichen Tabs bzw. Tabulatur, aber genau, fangen wir erstmal bei den Noten an. Bassnoten sehen eigentlich im Prinzip so erstmal gleich aus, wenn man so nur die Noten anguckt. Der einzige Unterschied ist im Prinzip, dass die anders notiert sind, nämlich im Bassschlüssel. Mhm. Also ne, der Violinschlüssel, den man so kennt, ne, der geschwungene, den alle tätowiert haben oder so, das ist im Prinzip ja der G-Schlüssel.
Ja.
Das heißt, der sagt, wo das G sitzt. Das ist die zweite Linie von unten, wenn man sich die ganzen Notenlinien so vorstellt. Und der Bassschlüssel, der ist halt eben in F notiert. Das ist die zweite Linie von oben. Das heißt, wenn man quasi von dem F vier Töne hochgeht, landet man bei demselben C wie wenn man von G vom G-Schlüssel vier Töne runtergeht. Also so kann man sich quasi merken, wo die Noten dann anders sitzen. Und ja, warum macht man das? Die Töne sind ja im Prinzip, wenn man die Notation vom Violinschlüssel nehmen würde, dann müsste man ja unten die tiefen Töne, also noch so unter dem tiefen C, müsste man ja alle anbauen. Das kann man ja so gar nicht auf ein Blatt Papier schreiben im Prinzip. Das bräuchte man mal doppelt so viel Platz irgendwie, um Noten zu schreiben. Und genau, weil das halt im Prinzip unpraktikabel ist, hat sich dann jemand den Bassschlüssel ausgedacht. Aber das heißt halt im Prinzip auch, also wenn man irgendwie in der Schule oder für ein anderes Instrument oder so halt den Violinschlüssel gelernt hat, dann muss man so komplett nochmal umdenken. Und genau, also ich kann das halt zum Beispiel auch nicht vom Blatt spielen, ne? Also je nachdem, wie viele Kreuze da noch irgendwie dabei sind, brauche ich immer relativ lange. Und also dann nehme ich mir dann doch lieber einfach die Tabulatur oder einfach kurz Tabs. Und genau, die ist im Prinzip, also man nimmt so das Griffbrett vom Bass und legt das quasi so einfach vor sich. Und genau so sind also an den gleichen Stellen, wo man greifen muss, sind im Prinzip dann die Töne notiert. Allerdings haben die trotzdem zum Beispiel die Länge der Noten, die ist genauso wie bei der normalen, ja, Notenschreibweise, und die Pausen auch. Also da kommt man auf jeden Fall dann nicht drum herum, das zumindest zu lernen, wenn man einfach sonst mit dem Rhythmus nicht klarkommt. Und genau, ja, im Internet gibt es, ich glaube, alle Songs der Welt oder so, halt als Tabs auf irgendwelchen Seiten zum Runterladen. Und dann kann man die einfach spielen lernen. Manchmal, also am Anfang fand ich es total schwierig, dann trotzdem die Tabs anzugucken und dann quasi von den Tabs auch direkt so in meinem Kopf zu hören, wie das klingt oder wie das wohl ist oder wie der Rhythmus dann ganz genau ist. Dafür gibt's aber zum Beispiel so Programme wie Guitar Pro, oder da gibt's auch, glaube ich, irgendwelche selbstgemachten, kostenlosen Versionen von, also Guitar Pro ist kostenpflichtig, aber trotzdem absolut super Software. Wir schreiben auch alle unsere Songs da drin. Das ist quasi so ein Tabs-Vorleseprogramm, wenn man so möchte. Und genau, ne, das heißt, das spielt einem das auch ab. Das heißt, man kann mit den Ohren auch nochmal irgendwie kontrollieren, ob das jetzt genauso klingt, wie es klingen sollte. Und genau, man kann natürlich dann auch sehr praktisch zum Üben die Geschwindigkeit einstellen. Also wenn man jetzt sagt so, oh Gott, der Song, der ist in 180 BPM, das ist mir zu schnell, das kann ich nicht. Kann man den auf 30%, 40%, 50% runterstellen und dann einfach so sukzessive das immer schneller machen. Das ist auch sehr praktisch.
Okay, aber das heißt, es sind wahrscheinlich andere Tabulatoren als bei der Gitarre, weil unterschiedliche Anzahl von Saiten.
Ja, genau. Also oben fehlen quasi die beiden hohen Saiten. Also ne, die unterste Linie, die ist dann quasi ja die dickste Saite. Dann hat man halt oben die beiden Saiten, die fehlen dann halt beim Bass. Aber es sei denn natürlich, man spielt einen Sechsseiter, dann sind die wieder da.
Sind wir gleich bei der nächsten Frage. Also was macht das für einen Unterschied, ob ich vier, fünf oder tatsächlich auch sechs Saiten habe beim Bass?
Das sinnvollste Argument ist wahrscheinlich, wenn man gerne tiefer spielen möchte, so wie das ja im Metal durchaus häufiger üblich ist. Dazu muss ich aber zum Beispiel sagen, also ich hatte früher auch häufig ein Drop-D-Tuning. Heute spiele ich, also meine Stimmung ist quasi Drop-C, also C-G, C-F. Das ist alles schon ganz schön tief. Ich spiele das Ganze aber mit einem Vierseiter-Bass. Mit einem Fünfseiter-Satz Saiten auf meinem Vierseiter. Okay. Da musste man dann oben mal so ein bisschen was feilen. Aber das funktioniert. Das ist im Prinzip auch Geschmackfrage, wie man möchte, dass sich die Saiten halt anfühlen. Weil natürlich, wenn man die dickste Saite immer tiefer stimmt, dann schlackert die halt irgendwann ein bisschen. Wenn man es nicht angenehm findet, wenn die Saite dann schlackert, dann kann man trotzdem einfach dickere Saiten nehmen. Genau, die Alternative wäre natürlich einfach gewesen, sich irgendwann einen Fünfseiter zu kaufen. Das habe ich aber nicht eingesehen, weil, also mit einer zusätzlichen Saite, dann wird natürlich der Hals dicker, dann ist natürlich das Greifen auch nochmal unterschiedlich und das Gewicht steigt. Das ist für mich persönlich zum Beispiel sehr wichtig, weil ich bin eine Frau, ich bin knapp 1,70 groß und so, und umso schwerer der Bass ist. Also ich muss nicht immer Krafttraining machen, wenn ich Bass spielen möchte. Deswegen ist halt für mich ein leichtes Gewicht zum Beispiel auch einfach wichtig dann.
Verständnisfrage, hast du dann vier oder fünf Saiten aufgezogen bei deinem Bass?
Nee, also man kann auf einen Vierseiter auch nur vier Saiten aufziehen. Also ich habe quasi die vier dicksten Saiten von dem Fünfseitersatz, also die dünne Saite, die ist quasi Genau, die liegt irgendwo weggelassen. In meiner Wohnung rum und ja.
Okay, alles klar. Von der Gitarre bzw. von der Akustikgitarre kenne ich es auch, dass man Akkorde spielt. Macht man das beim Bass auch oder ist das da anders?
Prinzipiell, natürlich kann man Akkorde greifen. Es ist jetzt aber nicht so wie bei der Gitarre das Mittel der Wahl, dass man halt die ganze Zeit Akkorde spielt und Akkorde lernt. Also vom Prinzip her lernt man so die Grundtöne der Akkorde. Und ja, also vor allem am Anfang, wenn man so Basis-Baselines nimmt, die, weiß nicht, die haben dann noch keine großen Läufe oder so, die der Bass dann macht oder ne, also der tobt sich dann quasi nicht in der jeweiligen Tonleiter irgendwie aus währenddessen.
Was für Hausaufgaben kriegt man denn, wenn man Bass lernt? Was muss man da so machen?
Am Anfang erstmal viel simples Takt halten und einfach vier Finger auf vier Bünde legen. Also ne, die linke Hand, die Greifhand für Rechtshänder. Also erstmal nimmt man ja quasi so wie wenn man einen Tennisball in die Hand nimmt. Und genau so in der Haltung legt man das dann im Prinzip an den Bass. Also man kann sich vorstellen, der Daumen ist dann so gegenüber vom Mittelfinger. Also, ne, das ist dann so eine gute Handhaltung und die liegt dann von hinten am Hals. Und ja, dann kann man seine Finger von oben nach unten beziehungsweise von hoch nach tief kurz über dem Bundstäbchen positionieren und dann einfach erstmal sehr, sehr lange probieren, einfach die verschiedenen Finger anzuheben und wieder hinzusetzen. Und genau, dann im richtigen Augenblick zu zupfen. Das ist halt auch im Prinzip das, wo diese Fingerkraft am Anfang einfach erstmal trainiert wird. Das rauf und runter, dann geht das bis Tonleitern, man kann Arpeggios machen, kleine Melodien irgendwie. Also vor allem, wenn man halt jemanden hat, der einem das beibringt. Die Person wird dann halt im besten Fall irgendwie auch so kleine Tabs oder Noten, je nachdem, wie man das möchte, zur Verfügung stellen. Also ich glaube, ich habe immer noch so einen dicken Stapel von irgendwie so selbstgeschriebenen Sachen von meinem damaligen Basslehrer zu Hause, wo der mir dann quasi noch so auf CD auch so kleine loopende Melodien irgendwie mit so ein bisschen Drum mitgegeben hat, mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Und da konnte ich dann quasi die Sachen, die er mir dann in Papierform dazugegeben hat, da drauf immer mal üben. Das Ganze, wie gesagt, dann auch mit verschiedenen Betonungen oder so. Und ja, dann natürlich, also ne, ich habe immer am allerliebsten dann die Songs gelernt, auf die ich halt Bock hatte. Ja. Und wenn das dann Hausaufgaben waren, habe ich mich immer total gefreut einfach. Ich habe auch jetzt so in der Reflexion, in Vorbereitung auf die Folge nochmal gemerkt, wie selbstverständlich das alles für mich ist. Ne? Also wenn ich auch irgendwas höre oder so, dann probiere ich das vielleicht so aus dem Gehör mal eben zu spielen oder so. Und ich habe vor einer Weile auch nochmal mit einer Bekannten gesprochen, die gerade Bass lernt. Und die war so, es ist so schwer, so diese Koordination erstmal zu lernen, bis man da weiterkommt. Und ja, da war mir aufgefallen, das hatte ich schon wieder total vergessen.
Aber es klingt auch schwierig. Also wie du das jetzt so beschreibst, braucht man ja doch ein bisschen mehr, weiß nicht, ich will nicht sagen Auge-Hand-Koordination, aber weiß nicht, also so, man muss schon eine gewisse Koordinationsfähigkeit haben, also ein bisschen überdurchschnittlich, sage ich jetzt mal.
Ja, oder genau. Halt
antrainieren.
Ja, also es war auch einfach sehr, sehr viel Üben immer dabei. Also ne, als ich dann irgendwann gemerkt habe, so, oh, okay, ich komme da nicht so schnell weiter, wie ich gerne würde. Und ja, ich glaube, das ist so, was auch viele Menschen im Bewusstsein irgendwie immer mit so Talent abspeichern. So, ja, entweder du bist da talentiert oder nicht und so. Alle Menschen, die Musik machen, sind immer so, nein, wir üben einfach echt doof. Ja, ja.
Ich habe das Wort talentiert aus meinem Beschreibungswortschatz rausgestrichen, wenn ich irgendeinen Musiker oder eine Musikerin beschreiben möchte, weil da einfach verdammt viel Arbeit hinter steckt. Ne?
Ja, genau.
Gibt es denn so Übungshefte, sage ich jetzt mal? Also ich kenne das
ja, total
vom Klavier zum Beispiel.
Mhm. Ja, ich habe auch, glaube ich, noch irgendwie drei zu Hause irgendwo rumfliegen und ja, das muss ich muss aber sagen, die Sachen, die es online gibt, haben das auch mittlerweile ein bisschen ersetzt. Ja, also man geht ja, glaube ich, nicht mehr in den Laden und kauft so ein Papierheftchen vielleicht, wo dann halt irgendwie so verschiedene Übungen drin sind. Aber ja, also da gibt's dann, also meistens trainiert man die beiden Hände auch unterschiedlich. Dann greift man mit der linken Hand jetzt nichts super Kompliziertes, wenn man gerade halt mit der rechten Hand Geschwindigkeit oder Abwechslung trainieren möchte. Man kann halt zum Beispiel, weiß nicht, Also statt dem normalen Wechselschlag kann man mal mit dem Zeigefinger 2 machen, dann mit dem Mittelfinger 2 machen und das abwechseln. Oder man kann auch runterzählen. Das heißt, man macht einen mit dem Zeigefinger, 2 mit dem Mittelfinger und dann 3 mit dem rechten Finger. Also da gibt's super viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Also
musstest du dich am Anfang für eine Musikrichtung entscheiden? Denn wenn ich mir jetzt angucke, spielt der Bass zum Beispiel beim Jazz ja eine andere Rolle als in der Rockmusik.
Ja, also ich habe direkt quasi mit Metal angefangen. Das war damals so, dass die Metal-Band von meinem großen Bruder, da war der Bassist abhanden gekommen und mein Bruder war so, hey du spielst doch jetzt Bass, komm mal ran. Und dann war ich so, okay. Und dann ist die kleine Martha, ich glaube mit 15, 16 oder so, ja, bei den großen Dudes von der bösen Metal-Band gelandet. Also ich fand die Musik vorher auch schon gut. Aber ja, dann fragt man sich natürlich auch so, ja, okay, oh, die spielen ja alle ihre Instrumente schon voll lang und ich nicht so. Und ja, das hat aber trotzdem alles sehr gut funktioniert. Also da habe ich auf jeden Fall auch nochmal so einen richtig dicken Technik- und Motivationsschub gehabt, beziehungsweise gemacht. Der Lehrer hat dann halt auch trotzdem zwischendurch noch irgendwie probiert, so ein paar, ja, Jazz, Standard Blues, Rhythmen irgendwie oder so in mich reinzukriegen. Das hat aber nicht so gefruchtet.
Okay. Wenn man anfängt, Bass zu spielen oder wenn man sich jetzt überlegt, ich möchte das gerne lernen, wie viel Geld sollte man denn einplanen, um einen zumindest passablen bis guten Bass zu haben, mit dem man schon so ein bisschen was machen kann?
Also ich sag immer liebevoll, hängt vom Portemonnaie ab. Also nach oben, ich glaube, keine Grenze. Ich würde aber auch sagen, also so mit dem Huni ist man dabei. Ich empfehle auch grundsätzlich immer, gebrauchte Instrumente anzugucken. Es gibt einen Riesenmarkt an gebrauchten Instrumenten. Also, weiß nicht, auch wenn man zum Musikladen seines Vertrauens geht oder so, da wird man immer irgendein Instrument in Gebrauch kriegen. Nur falls, weiß nicht, eBay Kleinanzeigen oder so. Das Wichtigste ist halt, also man kann auch dann mal irgendwie so in einen großen Musikladen fahren, ob das jetzt der Music Store ist oder wo auch immer man so in Deutschland wohnt, was da so in der Nähe ist. Und einfach alles mal anfassen. Also es ist wirklich einfach wichtig, dass man das so in die Hand nimmt und man denkt so, ja, das fühlt sich gut an. Mhm. So, das kann man machen. Und genau, dann kann man halt im Prinzip, also weiß nicht, ne, wenn man sich jetzt zwischen den verschiedenen Bassausführungen entscheiden möchte, ne, also zum Beispiel die Ibanez Soundgear-Serie, die haben zum Beispiel einen sehr schlanken Hals. Ne, also wenn man zum Beispiel jemand ist, der irgendwie kleine zierliche Hände hat, so wie ich, oder so, sind halt solche Hälse dann zum Beispiel sehr, sehr angenehm, ne, oder das Gewicht vom Bass oder wie die Gewichtsverteilung ist, ne, also zum Beispiel, wenn der Kopf, der Hals sehr schwer sind und das kippt dann so ein bisschen Richtung Kopf immer der Bass, während man den so im Stehen anhat und man ist dann so mit der linken Hand, man möchte eigentlich irgendwas Cooles greifen und ist die halbe Zeit damit beschäftigt, irgendwie diese Balance wieder auszugleichen. Das ist halt dann so ein bisschen leidig. Also alles mal in die Hand nehmen, gucken, wie sich das anfühlt. Und genau, wenn man so das Gefühl hat, ja, das fühlt sich irgendwie gut an, so damit könnte ich anfangen. Dann auf jeden Fall nochmal zu irgendeinem Fachpersonal bringen, was einem das nochmal einstellt.
Okay.
Also ne, man kann am Hals, man kann noch was einstellen und das Wichtigste finde ich eigentlich auch immer die Saitenlage, also wie hoch oder wie niedrig die Saiten sind. Also da ist so ein kleiner Trade-off, wenn man die Saiten so ganz, ganz nah an die Mundstäbchen macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass schnarrt. Mhm. Und Schnarren will man immer maximal vermeiden beim Bassspielen. Genau, aber es gibt so einen Sweet Spot, wo halt der Abstand der Saiten zum Griffbrett nicht so riesig ist, weil sonst ist das Greifen am Anfang halt mit der linken Hand echt leidig. Genau, aber das kann einem das dann auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen angenehmer machen. Und dann immer bei gebrauchten Instrumenten, super wichtig, neue Saiten drauf tun. So, wenn man so alte, abgerockte Saiten irgendwie noch da drauf hat, das macht dann auch keinen Spaß.
Mhm. Gibt es denn noch so einen Qualitätscheck, den man machen kann? Zum Beispiel, dass irgendwas ausbalanciert sein sollte?
Also man kann den Hals immer angucken. Also so von allem, wenn man so von oben, also so von der schmalen Seite vom Bass quasi von oben mal drauf guckt, der Hals sollte jetzt zum Beispiel nicht in irgendeine Richtung gezogen sein.
Ja.
Oder so, ne? Also das wäre jetzt so was, was man so mit dem bloßen Auge als Laie vielleicht sehen könnte. Aber genau, sowas kann man halt beim Einstellen dann auch noch sehen.
Okay.
Also, ne, so es gibt jetzt, glaube ich, keine super groß. Also ne, man kann natürlich alle Protis einfach nochmal drehen, ob einfach alle funktionieren oder so. Aber im Regelfall, wenn man ein gebrauchtes Instrument halt zum Beispiel, also wenn man in die Music Store Gebrauchtwarenabteilung geht, die Instrumente sind alle nochmal durchgecheckt, ne? Also da wird einem jetzt nichts dann irgendwie verkauft, was nicht mehr funktioniert oder so. Ich glaube, die kriegen dann auch alle nochmal Garantie.
Okay, Potis sind die Dinger, mit denen ich die Saiten stimme?
Nee, Potis sind quasi die Knöpfe unten. Also man kann zum Beispiel an einem Poti nochmal drehen zwischen den beiden Tonabnehmern hin und her.
Mhm.
Und also ne, je nachdem, wo man vermehrt spielt, wäre natürlich sinnvoll, wenn der Tonabnehmer da eingestellt ist. Einer ist immer ganz simpel, auf jeden Fall einfach die Lautstärke.
Mhm.
Und genau, also was mein dritter Poti macht, das weiß ich zum Beispiel auch gar nicht mehr. Das wird auch immer nachgucken.
Weil du gerade schon die Saiten angesprochen hast, ist es denn wichtig, welche Saiten an sich man verwendet? Also das, so ein bisschen klang das ja schon an, weil du sagtest, man kann auch einen Vierseiter mit eben Fünfseiter-Gitarren spielen, dann ist es nochmal ein bisschen tiefer ausgerichtet. Ich lasse die höchste Note sozusagen weg, also die höchste Saite.
Mhm.
Oder gibt es da auch bei den Marken Unterschiede? Was gibt es so zu diesem großen, wahrscheinlich großen Thema Saiten beim Bass zu sagen?
Ja, also grob unterteilt man halt in Nickel beziehungsweise Nickelstahl und halt ja quasi so Stahlsaiten. Die fühlen sich alle ein bisschen anders an. Also da würde ich zum Beispiel am Anfang auch einfach mal fühlen. Also wenn man jetzt im Musikladen ist, einfach mal gucken, welche Saiten sind denn hier drauf, welche Saiten sind denn da drauf. Die klingen auch ein bisschen anders und was halt so der Standard ist, also ich spiele zum Beispiel von DA die Saiten, ich hatte früher immer die Neonpinken, das gibt es natürlich auch und das sind quasi vernickelte Saiten, also da ist quasi nochmal Nickel drum gewickelt oder so, aber genau, das ist einerseits natürlich auch wieder eine Soundfrage, wie möchte man klingen, was gefällt einem da irgendwie besser, also generell für den Sound gibt es super viele Stellschrauben. Also die wichtigste ist natürlich, dass man selber relativ sauber spielt. Ne? Dann hatten wir ja schon am Anfang quasi der Unterschied, ob ich mit Fingern oder mit Fleck spiele. Dann haben die Saiten auch noch einen Einfluss. Und dann natürlich, wenn das Signal aus dem Bass wieder rauskommt, was für einen Verstärker tue ich da hinten dran, was für Effekte lege ich da noch drauf, was passiert mit dem Preamp, also es gibt echt viele Stellschrauben. Ich glaube, am Anfang ist es einfach wichtig, dass man sich auch so an seinem Grundsound orientiert, also dass man am Anfang an nicht so vielen Stellschrauben dreht, damit man halt zum Beispiel auch hört, wie man selber eigentlich spielt und vor allem auch, wie tight das ist. Also ne, wenn ich irgendwie von Anfang an mit Kompression drauf spiele, der macht dann immer alle leisen Töne lauter und alle zu lauten Töne leiser und man denkt sich so, naja, meine Fingertechnik ist ja eigentlich ganz gut. Ich spiele ja eigentlich ganz gleich, wie es jetzt eher macht man den Kompressor auf. Das ist beim Aufnehmen halt auch immer gut. Weil so fürs Feeling tun wir bei uns halt zum Beispiel beim Aufnehmen halt auch immer direkt so die Effekte drauf, wie es hinterher dann auch im Song klingen soll, einfach damit man halt dieses Feeling beim Aufnehmen auch hat.
Mhm.
Aber man sollte wirklich alle Spuren dann immer noch mal komplett ohne Effekte anhören. Das hört sich nämlich ganz schön anders an.
Ja, kann ich
mir vorstellen. Dann auch ganz schnell nicht mehr so tight, wie das dann beim Aufnehmen ja selber klang, wenn man es dann selber während des Spielens gehört hat mit allen Effekten und so.
Mhm.
Genau, das finde ich immer wichtig.
Was muss man denn zu Verstärker und zu Pedals wissen und welche benutzt du?
Boah, ja, das ist, wie man so sagen könnte, das ist ein sehr weites Feld. Genau,
also der Folge 3, 4, 5, 6.
Ja, gerne. Da kann man unendlich viel drüber reden, auf jeden Fall. Der Amp, der Verstärker oder auch in der langen Version der Amplifier. Also prinzipiell haben wir aktuell so vier große Richtungen. Das ist einmal die Vollröhre, dann haben wir den Transistor, dann haben wir hybride Modelle zwischen Vollröhre und Transistor. Die Vorstufe ist dann eine Röhre und die Endstufe ist dann der Transistor. Und dann mein persönlicher aktueller Favorit, einfach den digitalen Amp. Es hat alles angefangen mit dem Röhrenverstärker. Das waren so die ersten Verstärker, die da irgendwie aufkamen. Dann kamen später quasi so als Weiterentwicklung die Transistoren. Die haben auch eine andere Technik. Und wenn man die dann kombiniert, dann probiert man quasi so das Beste aus beiden Welten irgendwie zusammenzuführen. Super wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist halt ja der Sound. Also eine Vollröhre, die verzerrt halt auch einfach total krass. Also ne, so ein Verstärker, der verändert den Sound, den man da spielen möchte, ungemein. Und der Transistor, der gibt einem eher den Sound so wieder, wie er tatsächlich klingt. Also das ist mehr so, was reinkommt, kommt halt so ähnlich wieder raus. Ne? Also so ein cleanerer Sound im Prinzip. Was für mich zum Beispiel auch super wichtig ist, also ich habe einen hybriden Amp und der ist im Prinzip schon mal leichter. Also wenn du so einen Vollröhren-Amp von A nach B tragen möchtest, dann weiß nicht, kannst du gefühlt auch schon mal so Bodybuilder-Ausbildung machen vorher oder so. Ne? Also ich glaube, der
Röhren sind schwer und groß, ja.
Der MPEG SVT-CL, ich glaube, der ist irgendwie ab bei den 40 Kilo. Also das ist schwer, ne? Wenn du dann dazu noch irgendwie so eine schwere irgendwie 10er oder 4x12er Box durch die Gegend tragen musst oder du hast auch noch zwei Boxen, wie das bei mir damals der Fall war. Das macht keinen Spaß. Genau, also ne, bei den Hybriden, ich glaube es auch allgemein in der Metal-Szene ziemlich verbreitet, ist die HGH-Serie, den gibt's halt als 3500 und den 5500. Letzteres hat halt auch 500 Watt. Nicht, dass man das bräuchte. Also ich glaube, ich habe den nie höher als 5 von 10 gestellt. Mhm. Das ist schon tierisch laut, was da so rauskommt. Also mehr Watt ist nicht immer gleich besser. Also, ne, Wattzahlen, das ist so ein bisschen wie, wenn man irgendwie, weiß nicht, sagt, wie viel Sprit so ein Auto frisst. Ne? Dann hängt das davon ab, wie man das getestet hat und so. Also da kann man auch noch so ein bisschen, also so Wattangaben bei Verstärkern, das ist nicht, das sollte man auch nicht immer für bare Münze nehmen, aber ja, also der 3500 von Hacke, der reicht absolut für alles aus. Mhm. Genau, und wie gesagt, der hat dann eine Röhre in der Vorstufe und die Endstufe ist dann der Transistor. Genau, ja, den hatte ich ziemlich lange, den habe ich dann irgendwann mal abgegeben, weil ich getauscht habe dann auch gegen quasi eine DI-Box mit Preamp, weil mehr brauche ich eigentlich nicht. Und es ist schon wirklich auch sehr komfortabel, wenn du einfach nur noch so ein kleines putziges Köfferchen und dein Bass und ein bisschen Kabel und so mit zu einem Konzert schleppen musst. Mhm. Und ja, also ich weiß nicht, ich glaube, aussterben wird's nie. Also vor allem, weiß nicht, ne, wenn du so Richtung Hard Rock, Rock gehst, da sind die Vollröhren-Amps. Ja, da sind die soundtechnisch halt auch echt wichtig. Aber genau, ne, wenn du halt eh noch irgendwie tonnenweise Pedale und Effekte mit da drauf tust, dann brauchst du dir das auch nicht noch auf den Vollröhren-Amp zu packen. So, ne? Wenn du den nimmst, dann nimmst du den eigentlich, weil du den Sound davon haben möchtest oder so. Aber ja, vor allem, wenn man am Anfang einfach auch ein bisschen rumspielen möchte und irgendwie auch so verschiedene Sachen ausprobieren möchte, dann finde ich halt die digitalen Sachen auch echt praktisch. Und ja, Preis ist natürlich auch immer ein Argument. Die Transistoren und die Hybriden, die sind halt zum Beispiel auch signifikant günstiger als eine einständige Vollröhre. Und ja, die digitalen, die kriegst du halt auch echt, ja, vor allem wenn du da auch was Gebrauchtes nimmst, das kriegt man ja in Relation schon auch wirklich für kleines Geld. Also ich habe zum Beispiel hier von NXR eine DI-Box, die hat dann noch so ein bisschen kleine Effektmöglichkeiten. Das ist eigentlich ganz nett.
Wenn ihr aufnehmt, nehmt ihr dann den Sound direkt vom Bass auf oder nehmt ihr mit einem Mikrofon vor dem Verstärker auf?
Nee, wir nehmen immer direkt den Bass-Sound auf, weil im Prinzip, also wenn ich jetzt den Verstärker abnehmen würde, also mit dem Mikrofon, dann würde ich mich ja im Prinzip schon total festlegen. Dann würde ich ja sagen, ja, ich möchte auch, also ich wähle jetzt quasi den Verstärker aus, weil ich den Sound von dem haben möchte. Mhm. Vor allem, also ne, unsere Musikrichtung, die, also ne, wir sind ja eher so Richtung Symphonic Death Metalcore irgendwie unterwegs und unsere Musik ist sehr voll. Das heißt, wenn dann hinterher unser Gitarrist, der Journey, beim Mix sitzt und der merkt dann irgendwie nochmal so, ah nee, der Sound vom Bass, der ist noch nicht, den hätte ich gerne noch ein bisschen anders. Dann kann der quasi immer nochmal in die Bassspuren gehen und da ja quasi so einen anderen virtuellen Verstärker nochmal drauf tun. Mhm. Und dann klingt es noch ein bisschen anders. Oder er kann an dem Verstärker, den er ausgewählt hat, kann er den Equalizer nochmal ändern, kann nochmal was am Kompressor machen, kann verschiedene Frequenzen rausnehmen. Das macht man jetzt zum Beispiel beim Mixing, der Bass spielt ja mit dem Schlagzeug viel zusammen, und wenn halt zum Beispiel der dicke Bassdrum-Schlag kommt, dann kann man beim Bass quasi auch einen Teil der Frequenzen ein bisschen rausnehmen, damit man dann die Bassdrum besser hört oder so Sachen.
Okay. Mhm. Jetzt haben wir über Amps gesprochen. Was sollte man zum Thema Pedals wissen?
Bei Menschen, die Bass spielen, jetzt nicht so krass verbreitet. Also man kennt das ja immer, diese Stereotype. Mensch mit Gitarre kommt auf die Bühne und trägt noch so 3 Koffer irgendwie mit sich und verteilt dann erstmal so auf dem ganzen Fußboden so kleine Tretminen, die ganz viele verschiedene Sachen machen.
Genau. Oder geht bedeutungsschwer nach vorne und tritt dann auf einen.
Genau, tritt so einmal irgendwo drauf. Genau, das kennt man, glaube ich, ganz gut. Ist eher, wie gesagt, für die Bässe noch nicht so verbreitet. Also wie gesagt, ich habe ja dann zum Beispiel bei meinem kleinen DI-Böckschen auch ein Preamp mit drin. Also ne, da kann ich halt auch einmal irgendwie auf die Tretmine drücken und dann kriege ich halt zum Beispiel Verzerrung mit einer Distortion da rein. Oder so, ne? Und da gibt's halt auch super viele verschiedene Sachen, die man noch machen kann, oder Hersteller, die es noch gibt. Also das ist echt ein komplexes Thema. Also wenn man halt schon echt fortgeschritten ist, dann kann man sich da total reinfuchsen und echt abgefahrene Sachen irgendwie mitmachen. Genau, aber im Prinzip, das ist nichts Grundlegendes, was man braucht. Also ich sag mal, die einzige Tretmine, die man braucht, ist das Stimmgerät. Da habe ich auch einfach das Standardding von Korg in meinem Köfferchen.
Das heißt, was die Pedals machen, ist, dass ich da unterschiedliche Effekte nochmal beim Live
spiele. Genau, also du kannst quasi den Ton, den du erzeugst, nochmal verändern. Also wo kommt das technisch hin? Das geht im Prinzip nochmal in den Preamp, also in den Vorverstärker. Mhm. Genau, also ich glaube, so das Bekannteste, was man an Effekten natürlich hat, das haben aber zum Beispiel, also der Hybride, der hat das auch. Der hat zum Beispiel einfach einen Equalizer, also einen EQ, schon drin. Also der Standard-Equalizer, der geht halt, also das ist ein Dreiband. Das heißt, die 3 Frequenzen, die du hast, sind die Höhen, die Mitten und die Tiefen. Dann hast du noch ein 4-Band, dann kannst du die Mitten nochmal aufteilen irgendwie in High-Mid und Low-Mid. Der Verstärker hat jetzt zum Beispiel einen grafischen Equalizer, wo du dann quasi für 10 verschiedene Frequenzen nochmal so einen kleinen Regler hast, mit dem du die leiser oder lauter machen kannst. Mhm. So, ne, da gibt's dann so verschiedene Formen, wie zum Beispiel, weiß nicht, ein U, das ist so ein Standardding. Und genau, da kannst du dir daran halt auch zum Beispiel nochmal aussuchen. Dann geht das quasi in den Preamp rein und der kann dann nochmal so den Sound da einfach noch ein bisschen prägen. Genau, den Kompressor hatten wir ja auch schon, den kann man eigentlich so gefühlt provisorisch auch mal überall drauf tun. Einfach damit es heiter klingt. Wie gesagt, der macht alles leise lauter und alles laute leiser und so eine schöne konstante Lautstärke. Ja, an Verzerrungen gibt es so der Overdrive und Distortion. Das sind so die beiden Verzerrungssachen. Aber im Prinzip, ich glaube, der Overdrive ist auch eigentlich das, was der Vollröhren-Amp zum Beispiel sowieso eigentlich macht. Also vor allem halt, wenn du digital spielst, ist es natürlich auch cool, wenn du viele Effekte dabei hast oder halt in Kombination mit einem Transistor, weil der ja deinen Sound auch nicht so krass verändert, dann kannst du das quasi dann mit den Effekten nochmal verändern, so die technische Seite dahinter.
Hat das einen großen Effekt beim Bass, wenn man die Höhen oder die Tiefen rausnimmt oder halt verändert?
Ja, im Prinzip schon. Man kann sich jetzt, glaube ich, echt streiten, wer das dann alles hört, also vor allem in so einem Live-Setting. Ja, okay, also im Prinzip kann man im Songwriting schon gucken, dass man jetzt nicht immer auf ähnlichen Frequenzen hängt, wie zum Beispiel die Gitarre oder so, aber da kannst du dich halt zum Beispiel so bandintern mit deinem Sound auch noch so ein bisschen, ja, einigen, wer quasi welche Frequenzen belegt.
Und du hast vorhin schon gesagt, dass du Drop D spielst. Das hat ja irgendwie was damit zu tun, es gibt so eine Grund- oder so eine Standardtonart, nenne ich es jetzt mal, wie ein Instrument eigentlich aufgezogen ist. Und das ist dann der Grundton, der dann eben tiefer ist in dem Fall, oder? Habe ich das ganz simpel richtig erklärt?
Also ich probiere es noch. Also im Prinzip, also wenn du eine Vierseite hast, dann ist deine Standardstimmung ja quasi E, A, D, G. Also die E-Seite, das ist die dicke Seite, und dann geht's quasi, gehen die Seiten höher. Genau, das merkt man sich übrigens immer mit dem wunderschönen Spruch, eine Anfängerin der Gitarre Also zumindest für mich, was natürlich immer total doof ist, wenn du gerade anfängst, Bass zu spielen und wegen der Stimmung ist dein Merksatz mit der Gitarre drin, aber ja gut, ne?
Und das bedeutet, dass wenn ich ohne die, in dem Fall linke Hand zu benutzen, also ohne eine Saite zu drücken, ich schlage die unterste Saite an und das ist dann der Ton E.
Genau. Mhm. Genau, also im Prinzip die leere Stimmung der Saiten, ohne dass ich was gedrückt habe.
Okay, und wenn ich jetzt eine Tonleiter nehme, C, D, E, F, G, A, H, C, dann ist das D eins unter dem E. Das heißt, ich stimme den Bass dann so, dass der unterste im Leerlauf ein D ergibt.
Richtig, genau. Und das ist mein Drop D. Das heißt im Prinzip, ich habe einfach die E-Seite auf D gedroppt. Das ist halt dann tiefer. Und genau, also das ist also ein ganz Ton tiefer als das E, ist das D. Und genau, dann heißt meine Stimmung immer so, ne, die ist dann D, A, D, G. Was dann ja aber auch ganz witzig ist, weil ich dann zwei Saiten habe, die auf D gestimmt sind.
Das heißt, man stimmt die anderen nicht mit?
Nee, genau. Also bei Drop D stimmt man nur die E-Seite dann auf D.
Okay, und wenn ich jetzt Drop C nehme, ist es dann auch so, dass ich nur die unterste tiefer stimme?
Also ich bin Drop C gestimmt und genau, ne, meine Saiten sind dann alle auch tiefer.
Muss ich dann das Spielen im Prinzip komplett neu lernen bzw. angleichen?
Also ich finde es super nervig, also du kriegst immer so einen Knoten im Kopf, wenn du einen Song quasi, du hast den gelernt und irgendwann siehst du aber irgendwie so in deinen Tabs oder so noch einen Ton, der tiefer ist als dein tiefstes E. Das heißt, dann bist du ja quasi gezwungen, auf Drop D zu wechseln, wenn der Ton ein D ist. Oder ja, im Prinzip könntest du den Ton auch höher spielen, aber vor allem im Metal klingt das ja jetzt nicht so cool. Da bist du irgendwie gerade relativ tief unterwegs, dann hast du aber den Ton nicht in der Tiefe, in dem du ihn brauchst und spielst, wie in der Oktave hörst. Klingt nicht gut.
Zum Verständnis, ich hake da mal kurz ein, man kann ja nicht tiefer spielen als die unterste Saite im Leerlauf, ne? Also darunter komme ich ja nicht
von. Ja, genau, also ne, das ist im Prinzip ja das Kernproblem. Also wenn du was tiefer spielen musst, dann musst du im Prinzip in irgendeine Dropstimmung gehen, die einfach dann tiefer ist.
Ja, und ja, zurück zu meiner Frage, dann müsste ich den kompletten Song oder die, dann ändern sich meine Griffe komplett?
Ja, genau. Also ne, natürlich nur, wenn du die eine Saite nur tiefer gestimmt hast, dann nur die. Aber genau, ne, also wenn du jetzt zum Beispiel im Drop C spielst, dann sind die anderen Saiten ja auch tiefer. Genau, ja, da musst du alles im Prinzip mal umlernen. So, also man hört das ja im Prinzip, ne, also wenn du Drop C gestimmt bist, dann bist du ja auf C, G, C, F. Wenn du vorher halt dann in Drop D gespielt hast, das ist natürlich dann, ja, musst du halt ein paar Mal machen und viel üben. Aber ja, im Regelfall, auch in einer gut organisierten Band, merken alle ja auch immer direkt, in welcher Stimmung welcher Song geschrieben wurde und können ein bisschen sagen. Also theoretisch kann man halt zum Beispiel innerhalb einer Band auch verschieden gestimmt sein. Ich fand das aber zum Beispiel am Anfang immer total unpraktisch, weil ich halt so zwischendurch gerne auch mal einfach dann bei meinen Gitarristen aufs Griffbrett geguckt habe. Und dann bei mir und war so, okay, es ist der gleiche Ton. Ich spiele richtig. Das war am Anfang auf jeden Fall hilfreich. Mhm. Und ja, also auch generell so zwischendurch, wenn man mal rüberguckt oder einfach, also ich finde es einfach einfacher, wenn alle die gleiche Stimmung haben.
Hast du mal ausprobiert, wie tief du, also wie weit du das ausreizen kannst, wie tief du stimmen kannst, ohne dass die Saite anfängt zu schlackern?
Nee, ausprobiert habe ich es tatsächlich nicht. Also ich hatte halt im Prinzip auch, als ich den dünneren Seitensatz noch drauf hatte, habe ich halt mal auf das C gestimmt, die dicke Seite. Und es war schon eigentlich relativ unangenehm, so zu spielen. Also da habe ich schon gedacht, so, oh, nee, lieber nicht. Aber ich glaube, physikalisch ist da noch was drin. Da geht noch was.
Ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen, wenn ich die Saite im praktisch Leerlauf, also ohne was zu greifen, anschlage, dann ist es am tiefsten. Und was mir ganz am Anfang, als ich da mal ein bisschen drauf geachtet habe, einen ziemlichen Knoten gemacht hat, je tiefer ich greife, desto höher der Ton.
Das macht mir heute noch manchmal einen Knoten in den Kopf. Mir Spaß. Irgendwann gewöhnt man sich schon dran, aber ja.
Jetzt mit dem, damit im Hinterkopf, warum ist ein Bass länger als eine Gitarre?
Es gibt sehr viele sehr dumme Witze drüber, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Im Prinzip haben wir ja hier in der Musikkultur in diesem Land ein 12-Tonsystem. Deswegen haben wir auch 12 Bünde. Nach den 12 Bünden geht es ja im Prinzip eine Oktave höher einfach weiter. Mhm. Da die Saiten einfach dicker sind beim Bass, weil die Töne ja tiefer sind, muss man quasi einfach physikalisch die Bundstäbchen weiter auseinanderschieben. Und weil du ja trotzdem aber die gleiche Anzahl an Tönen brauchst, beziehungsweise also mein Griffbrett halt 24 Bünde, ja, dann brauchst du einfach mehr Platz dafür. Ne? Deswegen ist der Hals einfach länger. Also ist es gar nicht so spektakulär eigentlich.
Okay. Das heißt, man hat nicht mehr Noten dadurch zur Verfügung.
Wenn du halt nach dem 12. Bund weiterspielst, dann könntest du den gleichen Ton halt auch auf einer anderen Seite spielen. Also wenn du halt vom 12. Bund wieder nach ganz oben am Hals, aber ja tiefer in den Tönen wieder greifen möchtest, musst du natürlich sehr viel Weg zurücklegen. Manchmal ist der Ton aber gar nicht so weit entfernt von deinem 12. Bund und dann ist es einfach sehr viel chilliger, wenn du den einfach da unten greifen kannst.
Hm. Wir haben gerade drüber gesprochen, dass man den Bass oder dass man generell Bass oder Gitarre tiefer stimmt. Kann es auch sinnvoll sein, die höher zu stimmen oder macht es keinen Sinn, weil ich dann einfach höher greifen kann?
Nee, eigentlich kannst du immer höher greifen. Also umso höher man spielt, dann kommt man ja auch immer mehr so in den Frequenzbereich der Gitarren. Und da spielen die ja. Na, also wenn ich kenne zum Beispiel, wer die Band Stillbirth kennt, Grüße gehen raus an Pumper. Sehr cooler Bassist, der Typ, der spielt auch im Fretless Bass, also einen ohne Bünde, also ohne Bundstäbchen. Die haben halt zum Beispiel gerade zwei Bassisten in der Band, einfach weil es geil ist. So, ne? Und da finde ich das halt auch legitim, wenn der eine irgendwie was Tiefes spielt und der andere was Hohes. Das ist schon cool. Aber im Regelfall, wenn man einen Mensch hat, der den Bass bedient, dann sollte man quasi den tiefen Frequenzbereich, für den man quasi da ist, auch ausfüllen.
Ja, wo du es gerade sagst, gibt auch in der ein oder anderen Band Bassisten und Bassistinnen, die dann etwas melodiöser spielen. Zum Beispiel die Bassistin von, wie hieß die Band? Die hatten wir auch mal im Podcast, müsste ich nochmal nachgucken. Aber die spielt sehr viel Melodien auch auf dem Bass. Die haben auch nur eine Gitarre, die teilen sich das irgendwie ein bisschen auf. Das ist auch ganz spannend.
Ja, Sound, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch nicht so üblich. Also im Metal hast du ja auch standardmäßig eigentlich immer eine Rhythmusgitarre und eine Leadgitarre, das heißt, du hast auch schon zwei Menschen, die Gitarre spielen und wenn du dann auch noch in deren Frequenzen rumsuchst, dann wäre das echt zu viel. Mhm. Aber genau, also ich finde es super schön, super cool, wenn der Bass auch melodiöse Sachen macht. Also ich finde das auch cool, in unseren eigenen Songs irgendwie so zwischendurch, genau, auch einfach so kleine Melodien da reinzubringen. Also ich finde es immer cool, wenn die Bassline halt irgendwie auch was Besonderes hat oder so. Und ja, ich finde das total, total gut, wenn der Bass da auch melodiöser unterwegs ist. Aber man kann ja auch tiefe Melodien spielen.
Ja, definitiv. viele BassistInnen sind ja auch ehemalige GitarristInnen. Welchen Unterschied macht es denn, ob man wirklich Bass lernt oder von der Gitarre dahin wechselt? Jetzt mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich, wer erst Gitarre gelernt hat, erstmal ein Pleck beim Bass verwenden wird.
Ja, da gibt's, glaube ich, so verschiedene Szenarien. Also es gab halt irgendwann quasi dieses Problem, dass es in Relation zu der Anzahl der Menschen, die Gitarre spielen, einfach weniger Menschen gab, die Bass gespielt haben. Also es ist, glaube ich, einfach eine andere Kultur auch, aus der man so dann kommt und so sozialisiert ist. Also technisch ist es, glaube ich, natürlich sehr viel einfacher. Also wie gesagt, wenn man mich an der Gitarre setzt, also erstens lässt man das besser. Ich fange dann immer an, Bass auf der Gitarre zu spielen. Das heißt, ich greife schon mal keine Akkorde, sondern ich zuppel da irgendwelche Melodien vor mich rum oder so. Genau, also ich glaube, man muss sich einfach so dieses Grooven, was man auf dem Bass halt so macht. Also ich glaube, das muss man dann halt echt einfach lernen, wenn man so von der Gitarre kommt. Und ja, genau, da muss man halt auch wieder gucken, wie möchte ich denn klingen? Möchte ich mit Pleck spielen oder möchte ich das mit den Fingern lernen? Und das muss man, glaube ich, auf jeden Fall dann echt auch nochmal richtig lernen. Also das hat man dann nicht gespart, weil man irgendwie schon Gitarre kann. So, ne? Also natürlich die Handkoordination, linke, rechte Hand, das funktioniert auf jeden Fall besser. Aber ja, ich glaube, sonst ist das ja so eine Frage auch, was man möchte oder was die anderen Menschen in der Band möchten oder so.
Das heißt aber, Gitarre und Bass sind völlig andere Instrumente. Obwohl sie sich.
Ja, also sie kommen ja so aus der gleichen Instrumentfamilie schon, aber so vom Wesen und vom Charakter her, finde ich, sind schon wirklich zwei komplett verschiedene Baustellen eigentlich.
Man kennt es ja bei der Gitarre, dass es dann eben die klassische Akustikgitarre gibt. Mhm. Gibt es so ein Pendant beim Bass auch oder bin ich dann schon direkt bei einem Orchesterinstrument?
Prinzipiell gibt es Akustikbässe. Die sehen original aus wie eine Akustikgitarre. Manchmal ist der Korpus ein bisschen bauchiger oder so. Und ja, es sind halt auch dicke Akustik-Bass-Saiten da drauf. Ja, das ist halt, also weiß nicht, wenn man so richtig auf so einer Akustik-Gitarre schrammelt, vielleicht noch irgendwie hier mit diesen Western-Saiten oder so, das ist ja laut. Beim Bass not so much. Vor allem, wenn du da drauf dann nicht mit Blick, sondern mit Fingern spielst. Also du hörst es eigentlich unverstärkt nicht. Also Akustik-Bässe muss man, glaube ich, wenn man halt irgendwo spielen möchte und man möchte, dass es jemand hört, halt auf jeden Fall verstärken, weil es ist einfach turboleise.
Mhm. Und hast du das auch selber mal gespielt?
Ja, ich hatte sehr, sehr lange von meiner aktuellen Band irgendwann im Studium eine Akustik-Pop-Rock Band mit Namen Raffzahn and the Heath, die haben sehr schöne Akustik-Pop-Rock-Musik mit Geige gemacht. Mhm. Und ja, das ist mir irgendwie erstaunlich leicht gefallen. Also ich dachte so, ich höre den ganzen Tag so böse Musik, ob mir dieses Akustik-Pop-Rock denn überhaupt liegt. Aber ja, es hat ganz, ganz gut gepasst, ein paar schöne Gigs gespielt, so ein paar Jahre lang. Das war echt schön.
Ah, okay. Bei der Schlagzeugfolge haben Jakob und ich auch drüber gesprochen, hält der Bass den Takt für das Schlagzeug oder ist es andersrum? Was würdest du denn sagen?
Also erstmal, bei uns hält den Takt das Metronom. Wir spielen auf Klick, weil wir auch Samples haben. Mhm. Und so, das heißt, wir haben dann live alle in unserem Ohr, macht die ganze Zeit so tick, tück, 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 tick, tück, tück, tück. Man hat prinzipiell erstmal ein Problem und zwar, wenn man... Also man hört den Bass im Regelfall nicht so laut oder nicht so prägnant wie ein Schlagzeug. Das heißt, es ist ja schön und gut, wenn der Mensch am Bass so den Takt vorgibt. Es hört aber eigentlich keiner. Also ich würde auch mal anzweifeln, dass bei sämtlichen Monitor-Mixes oder so immer alle in der Band den Bass einfach hören. So.
Okay.
So manchmal ist er so da, aber er ist eigentlich selten so krass prägnant, dass man sich jetzt so total merken könnte, ah, okay, ja, hier ist gerade der Takt. Das heißt, alleine deswegen geht der Punkt auf jeden Fall ans Schlagzeug.
Ich habe mal einen anderen Schlagzeuger sagen hören, dass der Bassist, die Bassistin so der verlängerte Arm des Schlagzeugs ist. Würdest du dem zustimmen? Also, dass der Bass eigentlich zum Schlagzeug dazu gehört?
War ja klar, dass die sich noch einen Bestandteil an ihr Schlagzeug dazu wurseln wollen. Als ob da nicht genug steht, mein Spaß, das hätte. Im Prinzip, also ist der Bass ja so das Zusammenspiel von Rhythmus und Harmonie. Das heißt, natürlich nimmt man sich, also ne, orientiert man sich rhythmisch viel am Schlagzeug. Ne? Also zum Beispiel sollte man irgendwie gucken, dass man mit der Bassdrum vom Schlagzeug einfach mitspielt, ne? Weil das halt natürlich auch eine sehr schöne Dynamik irgendwie für einen Song gibt. Oder wenn man davon abweicht, dann kann man das sehr bewusst tun, dass es dann halt auch noch einen Effekt irgendwie mit sich bringt für den Song. Aber prinzipiell ist das so die Rhythmusfraktion von der Band so zusammen. Mhm. Genau, das ist natürlich halt schön, wenn man das dann quasi noch schafft, mit der Harmonie der anderen Instrumente das einfach zu verbinden. Und das ist für mich halt auch so, warum man den Bass nie weglassen kann. Also der Bass ist einfach so ein underratedes Instrument irgendwie. Mhm. Also wenn du alle großen Songs dieser Welt, wenn du da den Bass wegnimmst, kannst du wegschmeißen, den Song.
Mhm.
So, ne, der verliert komplett sein Herz, seine Mitte irgendwie. Also ja, ohne macht einfach keinen Spaß, weil das halt dann da diese zentrale Position hat quasi.
Ja, das stimmt. Übst du denn häufiger mit eurem Schlagzeuger alleine oder wenn ihr probt, macht ihr dann immer eine Bandprobe alle zusammen?
Also aktuell proben wir immer alle zusammen. Mhm. Das liegt aber auch, glaube ich, mit da drin, weil wir uns einfach alle sehr gerne mögen und das ist nur so, ja, dann kommen wir alle und dann sehen wir uns alle mal wieder. Wir haben aber auch, also wir achten während der Probe halt, also wir wissen schon, dass wir halt Dinge immer gemeinsam tun, aber das haben wir im Prinzip auch vorher beim Songwriting, ne? Also wir schreiben die Songs grundsätzlich halt auch quasi vorher in Guitar Pro und bastel dann irgendwie auch so lange an dem Song rum, bis das mit allen Instrumenten für uns passt. Und da haben wir schon quasi geguckt, dass Bass und Schlagzeug an der Stelle so gut zusammen funktionieren. Und genau, wenn man dann halt bei der Probe noch mit Klick spielt, ist ja quasi auch klar, wann wer was spielen muss. Trotzdem achten wir aber sehr aufeinander, einfach weil das auffällt, wenn das irgendwie auseinander liegt oder ne. Wir haben das quasi schon auf dem Schirm, aber wir proben das nicht explizit, nur wir beide zusammen.
Wie ist denn deine Beteiligung am Songwriting bei euch gerade in Bezug auf den Bass?
Wir haben so eine Kern-Songwriting-Crew, die schreiben den Bass dann halt quasi in dem Kontext des Songs, wie sie meinen, dass es gut passt, halt mit. Das heißt, ich bekomme quasi dann ja die Noten auch als Tabulatur bzw. als Guitar Pro Datei und dann gucke ich da aber erstmal drüber und dann gucke ich zum Beispiel, weil ich ja dann auch an den Vocals auch mal ein bisschen beteiligt bin, wo ist dann auch im Song noch Platz, also wo kann ich diese grundlegende Bassline nehmen und noch irgendwie so ein bisschen meinen eigenen Stempel da drauf tun oder ne, noch so ein paar kleine coole Melodien, genau, wo ist da überhaupt noch Platz? Weil wenn ich jetzt irgendwie so komplett anfange, meine eigene Kiste da draus zu machen und dann entspricht das auch nicht mehr so der Vision der Person, die den Song geschrieben hat, so da will ich mich dann auch gar nicht noch weiter reindringen irgendwie, aber ich mache das schon dann immer noch so zu meinem eigenen Ding und bügel dann mal drüber und schreibe die Tabs halt zum Beispiel auch so um, dass ich die besser greifen kann. Also du kannst ja mehrere Töne auf dem Griffbrett auch woanders greifen und manchmal liegen natürlich, wenn du das auf der Gitarre schreibst und die Abstände der Wundstäbchen sind nicht so weit auseinander, dann kannst du das natürlich mal eben spielen. Und wenn ich jetzt dann auf dem Bass spielen muss, ich bin dann wieder so, da muss mein kleiner Finger irgendwie so überdimensional weit oder es ist sehr schwierig, das in der Zeit, die dafür vorgesehen ist, dann halt zu machen. Dann lege ich mir das halt einfach woanders hin und dann bügel ich da quasi nochmal drüber.
Wenn wir jetzt mal so zwischen unterschiedlichen Musikrichtungen schauen, würdest du sagen, der Bass im Metal ist auf einem eher hohen oder auf einem eher niedrigen Niveau, was so die Skills angeht?
Boah, das finde ich super schwer zu pauschalisieren. Es gibt Metal-Bands, also ne, man ist ja, wenn man musizierender Mensch ist und auf ein Konzert geht, dann guckt man hier mal ganz genau, was denn die KollegInnen da so machen. Und weiß nicht, also zwischendurch packst du dir dann schon auf den Kopf und denkst dir so, herzlichen Glückwunsch, du hast zwei Saiten benutzt irgendwie, du hast, weiß nicht, ne, oder, also es liegt auch häufig, also ne, es gibt ja auch einfach simple Songs, ich mag halt zum Beispiel simple Musik einfach nicht so gerne, oder weiß nicht, zum Beispiel mit Punkrock, das ist, ich höre gerne mal ein bisschen Punkrock oder so, aber die Basslines davon, die sind halt jetzt dann vielleicht nicht so stereotyp anspruchsvoll wie, weiß nicht, ne, wenn du jetzt Dream Theater hörst. Oder? Es gibt so viele Bands, die total auf einem super hohen technischen Niveau mit allem sind. Die haben natürlich dann auch sehr anspruchsvollen Bass. Dann hast du manchmal aber auch relativ simple Metal-Musik, wo dann aber so ein total raffinierter Bass irgendwie dabei sitzt und du denkst dir so, oh wow, cool oder so, ne? Und ja, also es ist total verschieden. Also ich glaube, allgemein würde ich schon eher sagen, dass es relativ hoch ist. Andererseits, wenn du zum Beispiel in die Popmusik guckst, auch so bei so super simplen Popsongs oder ich feiere zum Beispiel Jamiroquai total, die haben einen so abgefahrenen Bass. Du hörst die Musik und dann ist es so, ja, das ist irgendwie so low-key, weiß nicht, ist nicht so total fancy-pants Popmusik oder so. Oder nicht, also es erweckt so den Eindruck, dass es voll simpel ist und dann liegen da die crazysten Basslines irgendwie drunter oder so. Also ich finde es super, ja, super schwer, das zu pauschalisieren. Aber ich finde, es lohnt sich echt auch auf jedem Konzert einfach immer genau zu gucken, was der Bass da eigentlich macht und man entdeckt doch häufiger, als man denkt, also echt, echt coole, raffinierte Sachen. Also so die Gitarren, na klar, die hörst du irgendwie immer direkt, dass da dann, ne, was da so passiert, aber mal so auf den Bass zu achten, finde ich immer, ist eine echt coole Sache.
Nimmst du selbst denn noch Unterricht oder bringst du dir selbst neue Dinge noch groß bei? Oder würdest du sagen, du bist an einem Punkt, wo da nicht mehr viel Luft nach oben ist, sage ich jetzt mal.
Oh, das wäre sehr vermessen, das zu sagen, glaube ich. Nein, also mir ist durchaus bewusst, wie viel Luft da nach oben ist. Ich muss nur leider sagen, also ich versuche einfach auch das Niveau zu halten, weil wenn man halt zum Beispiel lange nicht übt, dann geht das Niveau halt auch wieder runter. Ich probiere quasi alles, was ich mal irgendwo gelernt, gemacht habe, auf jeden Fall zu halten. Das ist halt einfach nicht vergessen, dass meine Fingermuskulatur auch immer stark genug ist, um das alles irgendwie zu machen. Vor allem halt, wenn man viel live spielt, ne? Da kannst du ja auch nicht irgendwie, wenn dein Set länger als eine Stunde geht und deine Finger sich so langsam bemerkbar machen oder so, kannst du ja auch nicht sagen, oh nee, so ich kann nicht.
Mach mal ohne mich weiter.
Ja, genau so. Was kommt jetzt vom Band? Ich bin weg, ich gehe Bier trinken, danke, tschüss. Genau, also aktuell ist bei mir schon eher ein Motto das Halten. Was ich aber auch viel probiere zu machen, ist einfach immer zu hören, was gerade überhaupt so in der Basswelt passiert und was andere Menschen, die Bass spielen, einfach machen. Mhm. Und weiß nicht, da entdeckt man auch immer wieder irgendwie so kleine Schätze. Also als meine letzte Entdeckung war, glaube ich, Chase Bryant von Thrallkill, beziehungsweise der ist auch bei Warbringer. Also den habe ich live gesehen, ich war total weggepustet, auch einfach, was der für abgefahren coole Sachen mit einer richtig krassen Technik gespielt hat. Also auf jeden Fall, ich habe einen sehr, sehr großen Fan-Modus mit diesen Menschen entwickelt die letzte Zeit. Das ist echt super cool, hört sich das mal an. Wenn ich jetzt halt irgendwie irgendwas Cooles, Technisches sehe, was die anderen machen, dann probiere ich das mal so manchmal mehr, manchmal weniger erfolgreich, das irgendwie zu reproduzieren oder so. Aber genau, ich habe mir jetzt auch keine große neue Technikspalte gesucht, wo ich aktuell mal mehr eintauchen könnte oder so. Mhm. Ja, aber sobald ich meinen Doktor abgeschlossen habe und ich wieder Zeit für mehr Dinge und Musik habe, dann werde ich das auf jeden Fall auch nochmal angehen. Also man ist nie fertig. Man kann immer nur auf dem Weg sein, aber ich glaube, man kann eigentlich nie ankommen.
Aber so regelmäßig Unterricht nimmst du nicht mehr?
Nee, Unterricht nicht mehr.
Okay. Gut, ich habe übrigens gerade nochmal nachgeschlagen, die Band, von der ich vorhin sprach, mit dem recht melodiösen Bass, ist Syntonic. Ist eigentlich eine recht unbekannte Band, aber wer da sich für interessiert, kann da mal reinhören. Ich packe es auch in die Shownotes. Ja, vielen Dank. Ich habe wieder viel gelernt über ein sehr signifikantes Instrument im Metal-Bereich. Gibt es zum Thema Bass noch irgendwas zu sagen, wo du sagst, das ist super wichtig, da haben wir jetzt aber noch gar nicht drüber gesprochen?
Oh ja, eine Sache fällt mir auf jeden Fall noch ein. Also ne, wenn ihr das jetzt hört und denkt so, oh ja, ich wollte eigentlich schon immer mal Bass spielen und ihr habt eingesehen, dass das coolste Instrument ist,
was man spielt. Ihr habt es endlich gemerkt.
Ihr habt es endlich gemerkt, ja. Genau, und ihr wollt euch einen Bass kaufen. Das war nämlich einer der Fehler, die ich am Anfang gemacht habe. Und ich dachte mir, wenn ich irgendwann mal irgendwo bin, wo ich das ein paar Menschen mit auf den Weg geben kann, mache ich das. Und zwar mein allererster Bass war aktiv, den ich mir danach gekauft habe. Also mein aktueller Ibanez Rodegear RD300. Also der neue ist passiv und der alte war aktiv. Aktiv heißt halt zum Beispiel, dass da eine Batterie da drin ist. Die geht irgendwann leer. Und dann steht man da. Und diese Batterie geht zum Beispiel auch leer, wenn man über Nacht das Klinkenkabel in der Buchse lässt. Und dann wachst du so am nächsten Tag auf und bist so, der Bass ist kaputt. Das ist natürlich mittelmäßig schlecht. Und du, am Anfang, da kommst du ja nicht drauf, ne? Oder du weißt nicht eben so, oh nein, was ist hier los? Genau, also ihr könnt euch wegen mir auch sonst einen aktiven Bass kaufen. Lasst nur nicht über Nacht oder generell. Zieht einfach, wenn ihr fertig seid, euer Kabel wieder raus. Und genau, wenn komplett nirgendwo Ton kommt oder so, dann wechselt vielleicht mal die 9-Volt-Block-Batterie da drin.
Was hat das generell für einen Effekt, ob der aktiv oder passiv ist?
Ist es lauter oder leiser? Ach so. Also das verstärkt das Signal im Prinzip.
Okay. Dann noch abschließend, wir haben ja auch schon ein bisschen über deine Band gesprochen. In welcher Band oder welchen Bands spielst du und welche Musikrichtung macht ihr? Für die da jetzt nochmal ein bisschen näher reinhören wollen.
Genau, also meine Hauptband ist quasi Horizons. Und ja, wir machen Nerd-Metal. Primär, weil wir einfach selber Nerds sind, die zusammen Metal machen. Und es geht halt thematisch viel über nerdige Themen. Also jetzt von Dark Souls über Magic-Karten oder Dungeons and Dragons oder ne, was einem da so alles einfällt. Und genau, musikalisch orientiert sich das Ganze halt mehr Richtung Symphonic Metal mit so Death Metal, Metalcore Einflüssen. Ich habe noch eine Secret Band. Das ist natürlich jetzt nicht mehr Secret, wenn ich das erzähle, aber nee, Spaß. Also wir haben noch eine Alter Bridge Coverband. Tatsächlich, ich mache das mit einem Kumpel seit 8 Jahren oder so. Ist auch schon echt lange, weil wir einfach sehr große Alter Bridge Fans sind.
Wie heißt die Band?
Die hat keinen Namen. Das ist die Alter Bridge Coverband. Wir haben auch kein Social Media und nichts so mehr. Wir spielen nur auf den G-Partys alle Jubeljahre.
Okay. Dann sind wir durch mit dieser Folge. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen was mitgenommen habt, ein bisschen was gelernt habt. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Ja, total. Und ihr könnt mir auch gerne, weiß nicht, ihr denkt jetzt so, okay, ich bin jetzt angefixt und ich habe jetzt irgendwie Bock. Ich weiß aber trotzdem doch jetzt irgendwie nicht, was so der nächste Schritt ist und was ich irgendwie machen soll. Ihr könnt mir immer gerne schreiben. Ich heiße bei Instagram Martha_Horizes. Ja, schreibt mir einfach und genau, dann kann ich euch hoffentlich weiterhelfen.
Ja, cooles Angebot. Vielen Dank dafür. Dann Martha, mach's gut und ihr da draußen macht's auch gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja,
tschüss.